und herzlich willkommen zum Make It Podcast, der Podcast über digitale und persönliche Transformation. Ich bin Stefano, bin der Host von diesem Podcast und in dieser Folge habe ich den Daniel Fichter bei mir zu Gast. Der Daniel ist CIO bei der Stobag. Daniel, herzlich willkommen.
Danke Stefan, freut mich, dass ich da bin.
Daniel, hast du noch Ergänzungen zu dir, damit Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen mehr über dich dürfen erfahren?
Ja, genau, du hast schon gesagt, ich bin CIO bei der Stobag, bin dort auch in der Geschäftsleitung, bin jetzt mittlerweile fast 7 Jahre schon bei der Stobag. Vorher hatte ich eine eigene Firma gehabt, auch im Bereich Softwareentwicklung und Prozessoptimierung für KMU, vor allem im Industrie- und Baubereich, und habe ursprünglich BWL studiert. Genau, das so zu mir.
Sehr gut, danke. Wir gehen ja heute genau tiefer ein bisschen in die Thematik digitale Transformation bei der Stobag rein, wo du natürlich ganz eine wichtige Rolle einnimmst. Daniel, wie sind dir das Thema bei der Stobag vor 7 Jahren, hast du gesagt, oder, dass du jetzt bei der Stobag bist, ursprünglich mal angegangen? Ich gehe mal davon aus, das ist nicht gerade von Anfang an oder du bist angetreten und dann ist alles schon am Laufen gewesen, sondern nimm uns doch mal da ein bisschen mit in die ganze in der Ursprung eigentlich von der Initialisierungsphase der ganzen digitalen Transformation.
Als ich vor 7 Jahren angefangen habe, habe ich nicht als CIO angefangen, sondern damals hat die Stelle Head Digital Solutions geheißen und ist so eigentlich frisch geschaffen worden mit dem Ziel, ein Softwareentwicklungsteam aufzubauen an einem Nearshore-Standort und auch so das ganze Thema Kundenportal oder Kundenkanal anzugehen. Das Ganze ist initialisiert worden vom jetzigen CEO. Er hat damals, auch vor 7 Jahren, er ist Teil von der 3. Generation von der Inhaberfamilie von der Stobag und sie haben vor 7 Jahren den Generationenwechsel vollzogen und mit dem ist auch eine neue Strategieperiode gekommen. Und damals ist so die Erkenntnis eigentlich gewesen, dass es ein gutes Produkt zwar wichtig ist und Stobag stellt qualitativ sehr gute Produkte her, die auch sehr Wert auf gutes Design legt, aber der Kanal oder der Zugang zu diesem Produkt ist eben genauso wichtig. Und so hat man dann auch gesagt, jetzt, wenn man das Thema digitale Transformation angeht, gibt es ja wirklich zwei Ebenen. Das eine ist, oder zwei Dimensionen. Die eine ist so Operational Excellence, also Prozessoptimierung, Prozessverschlankung oder Automatisierung. Und das andere, die andere Ebene ist Customer Experience. Und wir haben dann vor 7 Jahren dazu entschlossen, eben den Fokus stark auf die Customer Experience zu legen. Und das ist dann eben der Auftrag von mir, das Thema anzugehen. Und so sind wir eigentlich gestartet mit der Vision von einem Kundenportal. Und so hat das Ganze gestartet, oder so hat die Reise gestartet. Nach einem Jahr bin ich dann gefragt worden, ob ich Lust habe, die Rolle als CIO zu übernehmen. Und mit dem habe ich dann auch die Gesamtverantwortung für die IT und Digitalisierung bekommen. Und eben auch im Rahmen von dem Generationenwechsel oder von der Strategieperiode, wo wir dann gestartet haben, ist also das ganze Thema Datendurchgängigkeit wichtiger geworden, wo wir dann im Prinzip die ganze Systemlandschaft auch neu aufgestellt haben, die ganze Architektur so aufgestellt haben, dass es halt eben auch die Customer Experience ermöglicht.
Ja, sehr spannend. Vielleicht einfach nur schnell für den Kontext, die ganze Customer Experience, also wenn du von Kunden redest, dann sind das Kunden, ich sage jetzt mal Privatkunden, Geschäftskunden, aber sind das auch interne Kunden, also in dem Sinn interne Stakeholder oder wie ist da die Konstellation? Vielleicht einfach mal schauen.
Stobag ist ein klassischer Hersteller, der über den Fachhandel vertreibt. Das heisst, wenn wir von Kunden reden, dann meinen wir eigentlich immer unsere Fachpartner. Also so ein klassisches B2B-Geschäft. Wir haben jetzt aber auch im Rahmen von dieser Transformation haben wir auch uns vermehrt auf Endkunden und Architekten zu konzentrieren, also so einen B2B2C-Ansatz zu verfolgen, um sogenannten Pull-Effekt zu generieren, dass wir eigentlich unsere Produkte auch dort oder unsere Brand auch dort platzieren, aber der Vertrieb weiterhin ausschließlich über den Fachhandel läuft. Das heisst, der Fachhandel ist natürlich für uns ein sehr, sehr wichtiger Kanal, ist auch ein Hebel, den wir haben im Markt. Und darum ist es umso wichtiger, dass der Zugang für den Fachhandel sehr einfach ist und das halt sie auch unterstützt in ihrem täglichen Schaffen. Intern reden wir nicht von Kunden. Ich habe tatsächlich meinen Teams verboten, von internen Kunden zu reden, weil ich halt das genau wichtig finde, dass man wirklich weiß, wer am Schluss auch der Kunde ist und für wen man die Sachen auch macht. Ich glaube, es ist halt wirklich wichtig, dass man sich gerade in dieser Größe, wo wir auch sind, oder sicher in jeder Firma, dass man sich halt wirklich auch auf das fokussiert, was auch Kunden Mehrwert bringt. Und wenn man das internes Bild hat von internen Kunden und sich vielleicht auch als Dienstleister sieht, dann birgt sich ein bisschen die Gefahr, dass man gewisse Wünsche oder Anforderungen aus dem Fachbereich vielleicht zu wenig hinterfragt, das vielleicht nicht in End-to-End-Kontext setzt oder nicht in Mehrwert setzt, wo es für den Kunden soll bringen, also für den tatsächlichen Kunden. Und das bietet dann so ein bisschen, oder birgt dann so ein bisschen Gefahr, dass man fast schon blindlings halt einfach Sachen umsetzt und dann sehr stark beschäftigt ist, ohne dass man sich nachher wirklich hinterfragt, was bringt denn das unseren Kunden. Und darum ist es mir wirklich wichtig, dass wir, wenn wir von Kunden reden, immer eigentlich unsere richtigen Kunden, also unsere Fachpartner meinen und die halt wirklich auch ins Zentrum stellen von allem, was wir machen.
Und wie habt denn ihr grundsätzlich dann nachher den ganzen Prozess initialisiert? Also wie habt ihr angefangen, die Kunden auch in den ganzen Prozess zu involvieren? Habt ihr Befragungen gemacht? Sind ihr die angegangen? Wie habt ihr die in den ganzen Prozess reingenommen?
Ganz am Anfang haben wir wirklich sehr viele Interviews auch geführt. Das ist dort auch in enger Zusammenarbeit mit dem Verkauf gewesen, wo wir zu gewissen Kunden auch gegangen sind, wo wir gewusst haben, die haben auch eine Affinität für das Thema. Sind dort vorbeigegangen, haben geschaut, wie arbeiten die, was sind ihre Bedürfnisse, läuft aktuell nicht gut. Natürlich auch intern dann geschaut, was möchten wir von uns aus eigentlich erreichen, was ist so ein bisschen die Vision, die wir möchten mit dem Portal. Und dann nachher auch auf Basis von dem, von Wireframes entwickeln, von Konzepten entwickeln und mit diesen Wireframes eigentlich wieder zurück zu den Kunden und das auch testet oder quasi zur Disposition gestellt und geschaut, wie sie dort darauf reagieren, was man dort kann noch verbessern kann. Und dann nachher mit einer ersten Version eigentlich mal gestartet oder auf entwickeln und dann nachher mit einer ersten Version live gegangen. Die haben natürlich bei weitem noch nicht die Funktionalität geboten, die wir jetzt heute drin haben, aber es war damals schon ein grosser Schritt gewesen zu dem, was wir vorher hatten. Und so haben wir eigentlich, so gehen wir das wie immer noch an. Also wenn wir neue Funktionen entwickeln, wir reden mit Kunden, wir haben regelmäßig in Austausch, oder mein Team hat regelmäßig Austausch mit Fachpartnern, geht zum Teil auf Baustelle mit, schaut die Prozesse wirklich an, probiert die Prozesse zu verstehen. Wir machen noch ein Konzept, machen oft eben so Wireframes, wo wir dann auch wieder testen und so iterieren. Und dann mittlerweile sind wir auch so weit, dass wir gewisse Funktionen nur am ausgewählten Kreis am Anfang zur Verfügung stellen. Mal schauen, wie funktioniert das. Dort auch vielleicht schon Feedback einholen, bevor wir es dann auch gross ausrollen für alle.
Wie ist denn ursprünglich mal die Akzeptanz gsi von dem Tool? Also ich gehe mal davon aus, oder? Die sagen ja, die warten ja nicht auf das Tool. Es würde mich jetzt überraschen, wenn es so wäre in dem Sinn, weil ich komme ja auch ursprünglich aus dem Baugewerbe in dem Sinn und ich weiss, wir wollen eigentlich arbeiten oder viele Leute wollen arbeiten und möglichst wenig irgendwie auf einem Tool abwickeln.
Am Anfang, wie gesagt, haben wir schon so eine Standardlösung gehabt, um bei uns können online Aufträge platzieren. Und was noch wichtig ist, wenn ich sage, Aufträge platzieren, unsere Produkte sind immer Kundeneinzelfertigungen. Das heißt, wir produzieren nicht auf Lager, sondern das wird immer auf Maß gefertigt. Das ein Store kann auf einen Millimeter genau konfiguriert werden. Der kann eine andere Farbe haben, einen anderen Stoff, andere Form oder andere Art, wie er aufgehängt wird oder montiert wird. Und so hast du sehr viele Parameter, die du jeweils mitgeben musst, damit du ein fertiges Produkt kannst bestellen. Und das heisst, unsere Kunden, unsere Fachpartner, die müssen immer das Produkt konfigurieren. Und wir haben in dem Sinne einen Standard-E-Commerce-Shop, wo du einfach einen Artikel in den Warenkorb legst und dann bestellst. Wir haben eben schon so eine Standardlösung gehabt. Wir sind dort bei etwa 10% Bestellanteil gewesen, damals, bevor wir dann entschieden haben, wirklich so ein eigenes Portal zu entwickeln. Die Akzeptanz ist dann Mit der neuen Version, die wir geboten haben, haben wir schon mal einen Sprung können machen auf etwa 25-30% Online-Bestellanteil, weil es schon die Arbeit besser unterstützt hat. Und was du sagst, ist eben genau der entscheidende Punkt. Unsere Fachpartner, dass sie Handwerker, die möchten arbeiten, die möchten beim Kunden sein, die möchten können beraten, verkaufen, montieren, die möchten sich nicht irgendwo in einem Tool aufhalten. Und das ist wirklich also der Benchmark, wo sie uns vorhalten oder wo wir uns auch selber dran halten. Wie schnell kommen sie eigentlich zu einer Bestellung? Und je schneller das ist, desto besser ist das. Mhm. Und das Tool soll wirklich sie, das ist so unser Ansatz, das Tool soll sie eigentlich in ihrem Prozess unterstützen und möglichst den Prozess möglichst schlank halten und halt wirklich von A bis Z. Wir haben jetzt den ganzen Bestellprozess haben wir schon sehr gut können abbilden. Wir hangeln uns jetzt quasi weiterführen an vorgelagerte Prozesse, um wirklich diese Prozesse auch zu unterstützen. Und es ist tatsächlich auch ein entscheidendes Kriterium bei unseren Fachpartnern, dass sie sagen, für sie ist das mittlerweile so wichtig. Also mittlerweile hat eigentlich jeder Hersteller in unserer Branche hat so ein Portal. Und die Fachpartner messen wirklich auch oder vergleichen auch, wo ist es am einfachsten. Und sagen dann zum Teil auch, das Produkt bestelle ich nicht bei euch, weil bei der Konkurrenz ist es einfacher zu bestellen. Oder auch umgekehrt. Und so ist es halt wirklich auch ein strategisches Unterscheidungsmerkmal. Je einfacher das Portal oder je einfacher der Prozess, desto besser kommt es auch bei unseren Partnern an. Und mittlerweile sind wir im Schnitt über 80% Bestellanteil online. Gewisse Produktsegmente, gerade Sonnenstore, da sind wir bei über 90%, wo online reinkommt. Also das heisst, es wird sehr gut akzeptiert. Ist jetzt auch über 5 Jahre so gewachsen, aber es wird grundsätzlich sehr gut akzeptiert. Und eben, wie gesagt, es ist eigentlich ein Muss, dass wir das haben. Und es ist für uns auch eine Möglichkeit, sich zu unterscheiden.
Also eigentlich, wenn ich jetzt das so interpretiere, das ist ja die beste Voraussetzung, die man haben kann. Also einerseits haben die Akzeptanz von den Leuten, in dem Sinn von den Kunden, von denen, wo das wirklich dann nutzen. Dann haben wir eine Community, sage ich jetzt mal, aufgebaut, oder? Wo ihr Inputs auch aus der Front, Anführung und Schlusszeichen, überkommt. Und das führt natürlich dazu, dass man das Tool kann weiterentwickeln kann. Und das ist eigentlich das Beste, oder, was man kann erreichen kann. Also da muss man einfach sagen, an dieser Stelle haben wir ganz, ganz eine gute Arbeit gemacht. Weiter so, oder?
Danke. Ja, nein, es ist wirklich halt ein wichtiges Tool und es ist auch den Kunden wichtig, dass das gut funktioniert, weil es für sie halt eben Aufwand kann sparen. Und darum ist es auch wichtig, dass wir dort auch stetig investieren. Und das ist übrigens auch der Grund, warum wir damals vor 7 Jahren auch entschieden haben, ein eigenes Softwareentwicklungsteam aufzubauen. Also wir haben eigene Programmierer, die sitzen in Budapest in einem eigenen Büro von uns. Und weil man halt gesagt hat, weil das eben so strategisch wichtig ist, möchten wir die Kompetenz selber aufbauen und die Kompetenz selber haben. Damit wir auch schnell reagieren können, damit wir auch die Flexibilität haben, um eben genau die Bedürfnisse so umzusetzen. Weil wir halt eben nicht Standard-E-Commerce-Lösung nehmen können, wo man dann irgendwie adaptieren kann, sondern weil die Prozesse halt sehr speziell sind, anders ablaufen, andere Sachen wichtiger sind und es halt eben mittlerweile nicht einfach ein Online-Shop ist, sondern wirklich eine Prozessunterstützung soll sein im ganzen Prozess, wo unsere Fachpartner haben, von der Beratung über den Verkauf, bis zur Massaufnahme, bis dann zur Bestellung.
Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurück machen zu der Datendurchgängigkeit, die du vorher angesprochen hast. Wie ist denn die Datenkonsistenz gewesen, sage ich jetzt mal, vor dir? Das ist natürlich auch ein ganz grosser Bestandteil oder ganz ein wichtiger Bestandteil in der ganzen Prozessoptimierungsthematik, oder?
Wir haben vorher sehr stark, also wir haben SAP bei uns als ERP und vorher ist eigentlich so sehr stark auch die Konzentration aufs SAP gewesen. Also alles, was man irgendwie einen Prozess optimiert hat, man probiert im SAP abzubilden. Und gleichzeitig hat man im Frontend, das ist sehr stark damals aus dem Marketing getrieben gewesen, einzelne Tools gebaut, wo irgendwie für die Endkunden den Prozess sollen sichtbar oder erlebbar machen. Die Problematik von diesen Tools war, dass die halt völlig losgelöst waren und nicht integriert in irgendeinen Lead-Prozess oder in einen Funnel und auch von den Daten her nicht irgendwie die aus einer zentralen Datenbank gezogen haben. sondern die sind einfach so standalone gewesen, die haben wir separat pflegen, die sind natürlich dann auch sehr schnell veraltet gewesen, weil man neue Produkte gebracht hat oder vielleicht Daten geändert hat. Und wir haben dann eigentlich die ganze IT-Architektur auf dieser Basis aufgebaut, dass man gesagt hat, es ist wichtig, dass wir wirklich unsere Daten können miteinander vernetzen, dass unsere Tools, Schnittstellen bereitstellen und auch entsprechend verknüpft sind, damit wir nachher auf der Frontend-Seite möglichst flexibel können auf verschiedene Datentöpfe zugreifen. Auf Basis von dem haben wir dann einerseits im ERP Schnittstellen gebaut für die spezifischen Prozesse und Daten. Auf der anderen Seite haben wir auch ein Headless CMS aufgebaut, wo so ein bisschen als PIM-Ersatz auch dient hat, um wirklich die ganzen Produkt-Marketing-Daten eigentlich da anzureichern und so bereitzustellen, dass wir es eben auf den verschiedenen Kanälen können auch in der richtigen Form abgreifen. Und das Ziel ist wirklich gesehen, dass wir halt jeweils einen Datentopf haben für eine spezifische Datenkategorie und das nachher miteinander können richtig verknüpfen. Und das ist wirklich auch, das hat sehr viel Zeit gebraucht und wir sind ja noch nicht dort, wo wir gerne wären. Aber das ist so eines von diesen Prinzipien, die wir sehr stark bei uns in der Architektur auch pushen, dass wir wirklich unsere Systeme miteinander vernetzen, dass halt die verschiedenen Daten auch miteinander können angereichert werden und dass die Tools auch miteinander interagieren.
Wie, wenn du vorher von SAP geredet hast, oder? Ich meine, SAP kenne ich auch, habe auch lange Zeit mit SAP gearbeitet. Und für mich ist SAP ganz klar, also es ist gut, wenn man Standardprozesse implementieren will. Also nicht, dass es so schlecht wäre in dem Sinn, aber das ist sehr Standardprozess oder sehr standardmäßig nach Best Praxis, halt aus der Erfahrung aus in dieser Branche und so weiter und so fort. Das ist mal das eine. Aber wenn ich das verstanden habe, haben die auch viel Individualkonfigurationen bzw. Individualprozesse, oder? Und der Spagat zwischen das, was quasi Standard ist, einerseits natürlich ressourcen- und kostentechnisch, das ist mal der eine Aspekt, oder? Dass natürlich, wenn ich einen Standardprozess in einen Individualprozess möchte migrieren oder anpassen, dass das natürlich viel mehr finanzielle Ressourcen kostet, das ist mal das eine. Aber ist denn das bei euch auch der Fall oder haltet ihr euch tendenziell an die Standardprozesse und habt halt einfach andere Tools, die dann das quasi anreichern?
Unser SAP funktioniert nicht rein im Standard. Es wäre schön, wenn es so wäre. Das würde die ganze S4-Migration hat es ein bisschen einfacher gemacht. Ist aber nicht so. Und es ist aber auch ein Asset, das wir sehen. Wir haben, also für die ganzen Konfigurationen nutzen wir SAP LOVC als Konfigurations-Engine. Und dann aber für die ganze Abwicklung. Das heisst, wenn bei uns ein Kunde einen Auftrag konfiguriert im Online-Shop und auf Bestellen drückt, bekommt er eigentlich automatisch schon einen bestätigten Liefertermin. Und die ganze Abwicklung im Hintergrund, dass das Produkt überprüft wird, dass es natürlich in sich konsistent ist von der Konfiguration, dann nachher wird geprüft, haben wir das Materialanlager, haben wir Kapazität im Werk, in welchem Werk muss es überhaupt gefertigt werden aufgrund von der Fähigkeiten und von der Produkteigenschaften. Und die ganze Terminierung funktioniert eigentlich automatisiert. Das ist im SAP abgebildet. Das ist einer von unseren Kernprozessen, wie wir sagen, für so die Abwicklung von der Mass Customization on Demand. Das ist sehr viel Individualentwicklung im SAP. Das sagen wir aber auch, das ist ein USP von uns. Das ist wirklich so ein Asset, das wir haben. Und das soll auch Individualentwicklung sein. Und entsprechend haben wir wirklich so den Kernprozess identifiziert. Das ist von Style Lead to Order, Order to Delivery und Delivery to Cash, so ein bisschen der Hauptstrang, wo wir sagen, dort sind wir bereit zu investieren. Dort lohnt es sich auch, um gewisse Sachen spezifisch anzupassen. Alles andere möchten wir aber eher in Standard gehen. Und dann halt wirklich eher dann auch auf der Kundenschnittstelle investieren und die Zugänglichkeit oder die Schnittstelle halt besonders einfach zu machen. Aber das ist so ein bisschen der Ansatz, wie wir das SAP gestalten. Also wir sagen, so der Hauptprozess, auf den möchten wir uns fokussieren, dort möchten wir unsere Energie reinstecken. Und alle anderen Prozesse, ein Accounting, da können wir uns nicht unterscheiden als Firma. Das soll möglichst im Standard funktionieren. Aber halt, wie wir einen Auftrag abwickeln, dort können wir es halt eben unterscheiden und dort können wir den Unterschied machen und dann lohnt es sich eben auch, entsprechend zu investieren.
Ganz gut erklärt, merci Daniel. Was mich noch würde interessieren, die ganze digitale Transformation, das ist einerseits klar IT-getrieben durch Technologie, durch Tools, wie wir es jetzt da zum Beispiel gemacht haben, und der Kunde, sage ich jetzt von extern, aber wie sind denn die Mitarbeitenden intern damit umgegangen? Haben die auch eine Veränderung in dieser ganzen Konstellation wahrscheinlich müssen erfahren, dürfen erfahren? Und wie sind sie damit umgegangen?
Das ist, glaube ich, ein stetiger Prozess, wo wahrscheinlich jede Firma mitmacht. Und wie bei jeder Firma hat uns dort auch Corona geholfen, wo halt plötzlich alle im Homeoffice sind und plötzlich mit Tools wie Teams müssen können umgehen oder mit Online-Meetings müssen können umgehen. Das hat dort sicher geholfen. Und das ist aber mittlerweile auch immer noch ein stetiger Prozess. Also die grösste Schwierigkeit ist, dass sich die Tools halt ständig verändern. Dass halt Teams zum Beispiel jeden Monat neue Funktionalität bekommt und wir aber teilweise auch Mitarbeiter haben, die halt auch Mühe haben mit so Veränderungen, wo vielleicht das sich nicht so gewöhnt sind, wo vielleicht auch eher erwarten, dass es dann Schulungen gibt dafür und wir das aber gar nicht können bereitstellen, einfach weil es so viele Veränderungen auch sind. Und das ist sicher so die grösste Herausforderung, die wir sehen, dass man halt auch sehr stark durch die Toolhersteller auch ein Stück weit getrieben ist und mit dem muss können mitgehen. Und dass es halt auch sehr viel verlangt von jedem Mitarbeiter in jeder Firma, dass man mit dem muss können umgehen, mit so Veränderungen muss können umgehen. Und gerade in einem Industriebetrieb wie wir sind, ist halt auch der Gap zwischen digital sehr, sehr fitten Leuten, also eben Softwareentwickler, Product Owner, wo spielen mit diesen Tools können umgehen. Und auf der anderen Seite halt Leute, die sehr vielleicht auch Berührungsängste haben, wo sich vielleicht auch nicht so trauen, einfach mal etwas auszuprobieren. Und diesen Gap so ein bisschen zusammenzuhalten, das ist so eine der grössten Herausforderungen, denke ich. Da probieren wir mit Schulungen zu arbeiten, dass wir wirklich die Tools auch schulen, mit Key-User zu arbeiten. Aber auch das muss stetig eigentlich vorwärts treiben werden, dass das auch wirklich funktioniert. Das ist kein Selbstläufer und das wird halt eben immer, also die Veränderung, weißt ja du selber, die Veränderung wird immer schneller sein, es wird immer mehr neue Funktionen geben, immer mehr neue Tools und das ist einfach wie so das neue Normal, dass man einfach mit dieser Veränderung grundsätzlich muss können umgehen. Das andere ist sicher konkret auch jetzt im Kundeninnendienst zum Beispiel, wo halt vorher hat man Aufträge abgeschrieben, wo per Fax oder per E-Mail reingekommen sind, hin zu eher einer beratenden Rolle, wo man per Telefon unsere Fachpartner beratet in technischen Fragen, wo man vielleicht auch Endkunden beratet in unserem Showroom. Die Rolle, die sich grundsätzlich verändert, und das ist aber natürlich nicht überall gleich stark, wie sich die Rollen dann verändern. Und so der dritte Aspekt, den ich sehe, ist so, dass konzeptionelle, prozessorientierte Denken, wo wir auch vermehrt probieren zu fördern, dass man halt wirklich auch die Anforderungen, wie man eine Automatisierung möchte machen und wie man das möchte abbilden im System, muss man irgendwo auch können formulieren und das braucht das Zusammenspiel zwischen der Fachkenntnis von Leuten, die wirklich in der Fachabteilung schon jahrelang Erfahrung haben und halt so, wie kann ich das dann in einen Prozess gießen? Wie muss ich die Anforderung formulieren, damit man es nachher auch in einem System abbilden kann? Das ist jetzt so etwas, was wir jetzt vermehrt immer mehr möchten auch fördern und auch möchten schulen. Aber dort sind wir auch noch lange nicht dort, wo wir gerne möchten sein.
Ja, ich glaube, du hast es richtig gesagt, oder? Es geht jetzt schon mega schnell, der ganze technologische Wandel. Und jetzt kommt noch KI. Und von dem wollen wir jetzt gar nicht reden, oder? Auf das Thema gehen wir jetzt gar nicht ein. Aber KI macht es ja noch schneller. Ich sage nicht, alles ist immer effizient, aber die Geschwindigkeit steigt mit der künstlichen Intelligenz. Und dass man da die Leute nicht verliert in dem Sinn, dass man die einerseits bei Laune behaltet, bei digital befähigen, Stichwort, tut, das ist eine ganz grosse Herausforderung und nicht ganz einfach zu meistern. Und da kann man kommunizieren, Key-User und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich braucht es auch eine gewisse Bereitschaft von der Person, vom Mensch per se, oder? Und das ist nicht ganz je nach Altersklasse, Kategorie. Gewisse wachsen natürlich mit dem auf. Gewisse kommen erst jetzt quasi in Berührung oder in den letzten Jahren in Berührung mit diesen neuen Technologien. Und das ist schon nicht ganz einfach. Das ist so, ja.
Absolut, ja. Und es ist zum Teil halt wie auch, ja, oder es sollte ja auch im Interesse sein von jeder einzelnen Person, sich ein gewisses Grundwissen anzeigen. Also wir haben zum Beispiel gerade der letzte diskutiert, wie fest kann man erwarten, dass jemand mit Outlook oder mit Teams kann umgehen, wenn er eine neue Stelle antritt bei uns oder wenn er halt in die Firma kommt. Das ist mittlerweile einfach Grundwissen, das man halt wie voraussetzt. Also jeder muss das eigentlich wie mitbringen. Und wenn ich das aber nicht kann, dann habe ich halt zunehmend auch Schwierigkeiten, meine sogenannte Employability sinkt dann halt, wenn ich die Eigenschaft oder die Kenntnis nicht mitbringe. Und so müsste es auch im Interesse sein von jedem Einzelnen. Und das ist auch teilweise bei gewissen Schulungen, probieren wir den Ansatz auch zu fahren. Also gerade zum Beispiel im Bereich Cybersecurity, wo wir auch sagen, hey, das bringt dir im Fall auch im Privaten etwas. Auch privat bist du gefördert mit dem E-Banking, mit sonstigen züchtigen Tools, wo du dich einloggst, wo du auch musst schützen, wo dann deine eigenen Daten sind, und so den Link halt zu machen zum persönlichen Interessen von jedem eigenen. Aber wie du sagst, eben, es braucht halt am Schluss auch das Interesse und den Willen vom Einzelnen, um dort auch mitzuziehen.
Ja, ich habe gerade am Wochenende eine schöne Erfahrung dürfen machen. Bin ich in einem Restaurant mit der Familie. Ich möchte einfach schnell da noch dazu, zu dieser Geschichte, auch bezüglich Mitarbeiterschulungen. Dort ist eine App eingeführt worden, eine neue App, wo du Belohnungen bekommst. Ich habe mich dann eingeschaut. Soweit hat der Prozess gestimmt. Aber wo ich dann wollte, als erstmaliges Login kommst du einen Gucci über, wo ich dann wollte einlösen, ist dann nicht gegangen. Ist irgendein Fehlermeldung gekommen. Ich habe mich dann bei der Mitarbeiterin erkundigt, ja, ob sie mir da weiterhelfen können. Ja, das Tool sei seit einem Monat eingeführt. Es sei noch nicht eingeführt worden oder geschult worden. Und auch der Vorgesetzte hat mir nicht helfen können. Und dann habe ich mir schmunzeln und gesagt, okay, gut. Eigentlich ist es gut gemeint, aber leider hat man Schlüsselrollen aus meiner Sicht, das sind die Leute an der Front, die Leute draussen, die in Kontakt sind mit dem Kunden. Deswegen finde ich es super, wenn ihr den Ansatz natürlich aus der Customer Experience, also Customer Experience Fokus, natürlich in eurer Konstellation, ihr den Fokus darauf gehabt habt. Das finde ich natürlich essentiell und das ist das Wichtigste, weil meine Erfahrung, ja, ich bin jetzt nicht in dem Sinn, ist nicht so, dass ich jetzt nicht mehr gehen würde, aber grundsätzlich habe ich meiner Frau gesagt, look, das ist eigentlich das, was nicht passieren darf.
Absolut. Und es ist aber auch, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir das perfekt machen. Wir haben eben, durch das unser eigenes Softwareentwicklungsteam haben und eigene Product Owner, sind wir halt auch oft Funktionalitäten am Ausrollen und dann wirklich immer alle Außendienstmitarbeiter oder Innendienstmitarbeiter können rechtzeitig schulen und vollständig schulen und dass die das alle auch mitnehmen und im richtigen Moment dann auch noch präsent haben. Das ist nicht ganz einfach. Und da haben wir sicher auch noch Potenzial, um das besser zu machen. Aber das ist halt wirklich so ein bisschen die Schwierigkeit zwischen, einerseits probieren wir sehr schnell neue Funktionen auszurollen, sehr schnell auf Kundenbedürfnisse können zu reagieren und andererseits aber halt wirklich auch alle in der Organisation können entsprechend mitzunehmen und zu informieren, in dann das auszurollen, dass wir dann dort auch bereit sind. Und das irgendwo in einem Gleichgewicht halten, so dass eben alle möglichst mitgenommen sind, aber auf der anderen Seite halt nicht der Prozess von neuen Funktionen so stark ausbremst wird, dass man dann gar nicht vorwärts kommt. Das ist so eine stetige Gratwanderung, wo wir auch ständig dran sind, das zu optimieren.
Ja, das glaube ich. Daniel, ich würde langsam auf den Schluss kommen und eine Frage würde mich gleich noch wundern, und zwar: Jetzt schaust du zurück, 7 Jahre, Weiterentwicklung, Effizienzsteigerung und so weiter und so fort. Würdest du etwas anders machen oder würdest du es genau wieder gleich machen?
Das ist eine sehr schwierige Frage, vor allem rückblickend. Was ich glaube, würde anders machen, ist, teilweise mehr Fokus auf gewisse spezifische Themen zu richten. Das zeigt sich jetzt rückblickend eben genau einfach, weil wir halt jetzt wissen, was ist tatsächlich auch gut rausgekommen. Im Prozess haben wir natürlich immer sehr viele Ideen und oder auch Konzepte oder auch neue Sachen, die man möchte ausprobieren, wo man dann auch angeht, wo dann halt auch dazu führen, dass man sich vielleicht teilweise verzettelt und dann das Ganze nachher verlangsamt und bremst. Das ist etwas, wo wir jetzt aber auch als Firma gemacht haben, wo wir uns sehr stark auf gewisse Themen fokussiert haben in den letzten ein, zwei Jahren. Aber das ist etwas, was, glaube ich, wirklich wichtig ist in dieser ganzen Transformation, gerade wenn man in einer eher kleineren Firma unterwegs ist, dass man sich halt auf spezifische Themen fokussiert, die dort wirklich auch investiert und die vorwärts treibt und halt möglichst auch zu vielem muss Nein sagen. Ich würde am liebsten auch alles machen, weil es einfach spannend ist und halt interessant. Aber am Schluss kommt man halt einfach schneller vorwärts, wenn man sich auf gewisse Themen und gewisse Prozesse oder gewisse Funktionen dann auch fokussiert, die wirklich vorwärts treibt und dann nachher auf dem aufbauen. Und das ist, glaube ich, so das, was ich rückblickend würde anders machen. Weiß aber auch nicht, ob einem das Dynamics von Anfang an gelingt, weil halt nur durch das Explorative man dann zum Teil auch herausfindet, was ist denn wirklich das, wo halt zielführend ist. Und das ist ein bisschen so die Schwierigkeit, das herauszufinden. Aber Fokus ist sicher so ein sehr wichtiger Punkt in dem Ganzen.
Ja, ich glaube, auch da gibt's ja nicht. Rückblickend ist mir immer schleuer, heisst es ja erstens mal. Und zweitens, one size fits all Konzeptmethode gibt's ja nicht in dem Sinn, oder? Und es ist sehr individuell. Und ich glaube, was ihr sicherlich auch so gespürt es zumindest raus, oder höre ich es ein bisschen raus, ist das hundertprozentige Commitment, strategisch entschieden, das wollen wir machen und go for it. Der Fokus, den du vorhin gesagt hast, oder? Und das ist, glaube ich, schon auch etwas, ich erlebe oftmals, dass dann nachher wie der Drive, man initialisiert, man hat mega Drive und irgendwann, ja, sackt das Ganze so ein bisschen ein, oder? Und das stelle ich jetzt ja bei euch nicht fest, oder? Weil eben, ihr sind nach wie vor immer noch dran und das ist ja iterativ, ist klar, oder? Und ich glaube, da muss man wirklich ein hundertprozentiges Commitment haben, würdest du mir da zustimmen?
Absolut. Ich meine, digitale Transformation ist am Schluss ein Marathon und es ist kein Sprint. Und das ist ja nicht ein Projekt, das mache ich mal und dann ist es dann irgendwann fertig. Sondern es ist halt wirklich ongoing, es ist kontinuierlich und es braucht halt auch Leute, die das auch vorwärts treiben. Und halt, wie du sagst, auch vor allem das Commitment, dass man sagt, das ist jetzt wirklich, das ist wichtig, das bringt uns langfristig auch etwas. Und nicht, wenn man, wie man ein Projekt, man hat es umgesetzt, man sieht dann nicht gerade den Return und dann stampft man es wieder ein, sondern das ist ja wirklich etwas, wo halt auch langfristig einzahlt, wo halt auch, eben, hätten wir vor 7 Jahren nicht den Fokus auf das Kundenportal gesetzt, heute hat das jeder Hersteller, das ist ein zwingendes Muss, dass man das hätte in der Branche. Wenn wir das nicht angegangen wären, dann hätten wir jetzt halt auch einen sehr grossen Nachteil. Und darum ist es auch wichtig, dass man halt die Themen auch wirklich langfristig verfolgt, stetig verfolgt und eben, es ist ein Marathon, es ist kein Projekt, das irgendwann fertig ist, sondern es geht eigentlich immer weiter.
Das sind ganz schöne Schlusswörter, Daniel. Willst du sonst noch etwas von dir, den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben?
Vielleicht gerade zum bei dem anschließen. Ich glaube, wichtig ist einfach auch, dass man Spass hat an dem Ganzen. Weil es eben ein Marathon ist, braucht es viel Zeit, es braucht Geduld, es gibt Rückschläge. Man muss sich vielleicht dann teilweise auch durchschlagen oder auch durchsetzen. Und darum ist es aber auch wichtig, dass man das Ganze halt mit Leidenschaft angeht, mit Spass angeht. Auch entsprechend die Leute hat, die das halt auch mitziehen. Und wenn man das hat, dann kommt es gut. Und dann muss man die Leute auch machen. Und ich glaube, das ist dann auch so der Schlüssel zum Erfolg.
Gut, Daniel, merci mal für deine Zeit. Wie können die Leute dich kontaktieren, erreichen? Wie bist du auffindbar?
Ich bin auf LinkedIn. Dort findet man mich und dort kann man mich auch am einfachsten kontaktieren und freue mich über das Vernetzen.
Super. Danke für deine Zeit nochmal und wünsche dir ganz einen schönen Tag, Daniel.
Danke gleichfalls. Merci,
Stefano. Merci, ciao, ciao.
Ciao.
Stopp, hat dir der Podcast gefallen? Dann bewerte ihn bitte und schicke ihn an Kolleginnen und Kollegen weiter, wo du das Gefühl hast, die könnten davon profitieren. Bewertung vom Algorithmus hängt sehr mit eurer Interaktion ab und der Algorithmus schlägt dann natürlich an potenzielle neue Zuhörer vor. Wenn du das Gefühl hast, dass du einen spannenden Gast hast, wo du gerne würdest wollen, in diesem Podcast hören, dann bin ich immer offen für Empfehlungen. Du kannst mich unter stefano@reka.consulting kontaktieren und mir eine Mail schreiben und sagen, hey, kontaktiere doch mal den Gast. Und wer weiß, vielleicht ist ja das der nächste Gast in einer Folge, die du wirst anhören. Ich möchte dich an dieser Stelle auch dazu ermutigen, mich auf LinkedIn zu kontaktieren, dich mit mir zu vernetzen. Dort tue ich wöchentlich spannende Beiträge zu verschiedensten Themen, um die digitale und die persönliche Transformation und die Herausforderungen für KMUs zu posten. In diesem Sinne, merci vielmals, dass du bis zum Schluss zugelassen hast und ganz einen schönen Tag.